Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen auf den Predigtext hören, Lukas Kapitel 18, 9 bis 23. Lukas 18, 9 bis 23. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, kann man auch übersetzen, gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Sie brachten auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühren sollte. Als das aber die Jünger sahen, fuhren sie sie an. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und es fragte ihn ein Oberer und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach: Das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm: Es fehlt dir noch eines. Verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Als er aber das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Himmlischer Herr, ich bitte dich nochmal, dass du mir jetzt die richtigen Worte gibst, diesen Text auszulegen und uns allen offene Herzen dein Wort anzunehmen. Amen. Das Thema lautet: Wie komme ich zu Gott? Nun, zu Gott kommen ist ganz schwer und ganz einfach. Es ist ganz schwer und ganz einfach. Wir haben heute hier drei Begebenheiten, in denen es um die Frage geht: Wie komme ich zu Gott? Und die wird jedes Mal ein bisschen anders ausgedrückt. Im ersten Bericht geht es darum, ja, wie wird man gerecht vor Gott? Im zweiten, wie kommt man in Gottes Reich? Und im dritten, wie empfängt man das ewige Leben? Und es ist immer diese gleiche Frage: Wie komme ich zu Gott? Jesus spricht zuerst die an, die sich scheinbar sehr anstrengen, zu Gott zu kommen. Ja, die ganz frommen religiösen Menschen. Die aber, wenn man dann genauer hinguckt, tatsächlich nur zu sich selber kommen wollen. Es geht ihnen eigentlich nur um sich selbst. Sie halten sich selbst für gerecht vor Gott. Sie sind eigentlich doch ganz zufrieden mit ihrem Leben und denken, Gott müsste doch auch ganz zufrieden damit sein. Er sagte ihnen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Und wir kennen alle dieses Gleichnis, es geht um den Pharisäer und es geht um den Zöllner, die im Tempel kommen, um zu beten. Der Pharisäer, das war das Paradebeispiel für Frömmigkeit, für Bibeltreue, für einen konservativen, gläubigen Lebensstil. Also das war wirklich so der fromme, vertrauenswürdige Bruder. Und der Zöllner, das war so das Paradebeispiel für ganz auf der schiefen Bahn. ganz, ganz weg, ab, weit vom Schuss. Ja, das war einer, der war getrennt von allen Leuten, isoliert, getrennt von Gott, ein verhasster Sünder. Und er war tatsächlich ein Sünder. Das haben nicht nur die anderen so gedacht, das war so. Nun, der Pharisäer kommt, stellt sich so ein bisschen für sich und dankt Gott, dass er so fromm und gerecht ist und dass er eben nicht auf die schiefe Bahn des Lebens gelangt ist. Wie so manch anderer. Zum Beispiel wie dieser Zöllner da. Und wisst ihr, das ist eigentlich gar nicht das Problem hier. Man kann Gott dankbar sein, wenn man nicht auf die schiefe Bahn geraten ist, wenn man verschiedene Fehler nicht gemacht hat. Das Problem bei diesem Pharisäer ist, dass er letztlich nicht Gott dafür dankt, sondern sich selbst. Ja, ich danke dir, Gott. Es geht also wie ein schöner Psalm los. Aber was kommt jetzt? Dass ich nicht bin wie die anderen. Dass ich dir den Zehnten gebe. Dass ich regelmäßig faste. Also, danke Gott, dass ich so ein toller Typ bin. Ich faste ja sogar einen Tag mehr, als es vom Gesetz verordnet ist. Ich gebe sogar von allen meinen Zehnten, also von Dingen, wo man überhaupt nicht den Zehnten geben muss. Ich übererfülle das Gebot. Jedenfalls, wenn es ums Fasten und um den Zehnten geht. Nun, er hatte noch ein weiteres Problem, dieser Pharisäer. Nämlich das war, dass er hier nur eigentlich zwei Möglichkeiten eines frommen Lebensstils sieht. Oder eigentlich nur eine Möglichkeit des frommen Lebensstils. Und alles andere ist im Prinzip schlecht. Ja? Entweder lebst du so wie der Pharisäer, hältst genauso streng die Gebote, lebst genauso konservativ wie der Pharisäer, oder du gehörst automatisch zur Kategorie, die hier beschrieben wird mit von den Pharisäern, das sind die anderen. Und die anderen, die sind gleichzusetzen mit Räuber, Betrüger, Zöllner und Schlimmeres. Ja, es gibt die alle anderen, naja, da musst du ganz vorsichtig sein. Es ist eigentlich überall, irgendwo haben die ein Problem. Nun, der Zöllner, der steht Ferne steht dort. Der geht gar nicht richtig in das Innere des Tempels, zum Tempel, sondern bleibt wahrscheinlich da im Vorhof stehen. Und schon darin wird deutlich, dass er einen ganz anderen Maßstab, eine ganz andere Einstellung hat. Ja, der Pharisäer, was war sein Maßstab? Sein Maßstab war er selbst. In Bezug auf Gott, in Bezug auf die anderen Leute. Wenn ich mich selbst als Maßstab mache, dann ist es natürlich logisch, dass alle anderen irgendwie ein Problem haben. Weil die sind ja nicht genauso wie ich. Dieser Zöllner, er blickt nach unten, er schlägt sich an die Brust. Das sind alles Zeichen der Buße, der Reue. Und er sagt dann nur einen Satz. Herr, sei mir Sünder gnädig. Nun, der Zöllner war tatsächlich ein Sünder. Und er wusste es. Und ihm war klar, dass er kein Recht hatte, vor Gott zu stehen, hier in den Tempel zu gehen und anzubeten. Ihm war klar, dass er einzig und allein von der Gnade Gottes abhängig war. Das war das Einzige, worauf er sich berufen konnte. Ja, der Zöllner, der kam nicht und sagte, Herr, ich bin ein Sünder und vergib mir meine Sünden, aber schau mal, ein klein wenig habe ich mich schon angestrengt und ein bisschen besser ist es schon geworden. Und weißt du, jetzt gebe ich mir noch ganz viel Mühe, damit es noch besser wird. Deshalb sei mir gnädig. Und der Zöllner kommt auch nicht und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig und vergib mir meine Schuld, aber schau doch, ich habe auch ein paar gute Seiten. Ist nicht alles schlecht. Nein, er kam und bat um Gnade. Und das war's. Das war alles. Jesus sagt, dass dieser Zöllner durch diese Einstellung und durch dieses schlichte Gebet gerechtfertigt nach Hause ging. Der Pharisäer dagegen hat im Prinzip noch mehr Schuld auf sich geladen durch seine Heuchelei, durch seinen Hochmut. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Der Pharisäer erhöhte sich selbst, schon indem er sich so abseits stellte, von den anderen separierte und indem er sich eben dann mit den anderen verglich. Der Zöllner schaute nicht auf die anderen, sondern er schaute auf Gott. Für ihn war Gott der Maßstab. Er sah sich vor Gott und er sah vor allen Dingen auf Gott. Auf seine Gnade. Nun, wir können auch uns vor Gott sehen. Wir sehen Gottes Heiligkeit, dann schauen wir auf uns und wir sehen unsere Unreinheit, unsere Sünde. Und dann erschrecken wir über unsere Sünde. Und dann merken wir haben ein riesiges Problem und dann verzweifeln wir und dann bleiben wir wieder bei uns stecken. Dann schauen wir letztendlich wieder auf uns. Wir haben gut angefangen, wir haben auf Gott geschaut, aber dann sehen wir unsere Sünde und dann bleiben wir bei uns stecken. Nun, der Zöllner bleibt nicht bei sich stecken, sondern dann schaut er auf Gott und auf seine Gnade. Er bekennt, dass er nichts verdient hat und schaut auf Gott und seine Gnade und wird dann gerechtfertigt. Also, wir dürfen nicht mit dem Blick bei uns hängen bleiben. Egal, ob wir es so machen wie der Pharisäer, der sich brüstet und hochmütig ist und schaut, hey, wie gut bin ich? Oder dass man vielleicht auf seine Sünden schaut und dann die Hoffnung verliert und verzweifelt. Beides ist schlecht. Wir müssen auf Gott schauen. Nun, ich denke, wir würden nicht auf die Idee kommen, so zu beten wie der Pharisäer. Ich habe es jedenfalls hier im Gottesdienst noch nicht gehört. Und das machen wir nicht, weil wir dieses Gleichnis kennen. Klar. Aber kann es sein, dass wir uns trotzdem etwas auf unsere Leistung einbilden? Kann es sein, dass wir uns auch lieber mit anderen vergleichen, anstatt mit Gott? Jesus hat ja hier viel über Geld gepredigt in den vorherigen Abschnitten. Und wir haben die Predigten gehört und wir haben die Texte gelesen und das rüttelt uns auf und wir überlegen, Mensch, was brauche ich wirklich, was kann ich weggeben? Und dann spenden wir Geld, das ist gut. Und dann kann es aber ganz schnell dazu kommen, dass wir dann zu Gott blicken und sagen, ja, danke für die Botschaft und na gut, das habe ich jetzt verstanden, das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe jetzt zwar weniger Geld, aber ich habe ein beruhigtes Gewissen. Ich habe ein beruhigtes Gewissen, nicht aufgrund der Gnade Gottes, sondern aufgrund dessen, was ich jetzt gegeben habe, was ich getan habe. Oder was oft in unserem Leben passiert, dass wir eine Sünde haben, mit der wir kämpfen, und die uns wirklich im Griff hat, aber dann schaffen wir es, den ganzen Tag frei zu bleiben. Und dann sogar 2 Tage und 3 und dann eine ganze Woche. Und dann sogar 2 Wochen. Und dann denken wir, oh, scheinbar habe ich es wieder die Füße gekriegt. Und das ist genau der Punkt, wo wir wieder fallen. Das ist genau der Punkt, wo wir nicht nur hochmütig werden, sondern wo wir dann direkt wieder in diese Sünde fallen. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist wirklich wörtlich so zu sehen. Oder auch der Hang, dass wir uns mit anderen vergleichen. Dass wir eben ganz froh darüber sind, dass wir nicht so sind wie diese und jene. Wir würden zwar sagen, nee, das machen wir nicht als Christen, aber gerade wir Christen stehen ja in der Versuchung, uns mit anderen Christen zu vergleichen. Weil es so viele verschiedene Gemeinden gibt, so viele verschiedene christliche Richtungen, so viele verschiedene Schwerpunkte. Ja, in der Theologie, im Bekenntnis, im Gemeindeleben, in der Art, wie wir Lieder singen, welche Lieder wir singen, wie wir uns im Gottesdienst halten. Und wie schnell können wir dann, wenn wir uns so mit den anderen Christen vergleichen, von der Dankbarkeit zu Gott dahin rutschen, dass wir denken, wir sind irgendwie privilegiert vor Gott. Dass wir ein bisschen besser sind, dass es bei uns ein bisschen besser läuft. Es gibt natürlich Fälle, wo wir sagen, hey, das ist nicht gut und bei uns läuft es anders und dafür sind wir dankbar. Aber sind wir wirklich dankbar zu Gott oder kommt es dann innerlich schon wieder, dass wir denken, naja, also wir sind halt einfach ein bisschen, bei uns läuft es ein bisschen besser. Wisst ihr, Leistung zu bringen ist gut. Besser zu sein als andere, das ist auch gut. Sünden im Leben zu bekämpfen und zu lassen, das ist erst recht gut. Geld zu spenden ist gut. Zu fasten, also Zeiten der Andacht regelmäßig einzuhalten, sich auf Gott zu besinnen, das ist alles gut. Das ist eben nicht das Problem, was wir haben, sondern dass wir stolz darauf sind, dass wir uns darauf etwas einbilden. Dass wir hochmütig werden. Dass wir uns darauf verlassen, dass es bei uns so gut läuft, dass wir das und das schon haben, dass wir das und das leisten können. Dass wir uns darauf gründen und darauf verlassen und nicht mehr auf Gott. Und wenn wir so leben, wenn wir das machen, dann reißen wir nicht nur all das Gute wieder ein, was wir gerade aufgebaut haben, sondern wir machen es noch schlimmer. Wir heucheln unseren Glauben, wir erheben uns über unseren Nächsten. Und wisst ihr, das sind die Hauptanklagepunkte. Die kommen noch vor, die Christen haben die Kreuzzüge angefangen von den Ungläubigen. Das ist die Anklage, die sie an uns haben. Ach, die denken, die sind was Besseres. Nun, das ist oftmals ein Vorurteil, um sich eben gleich mal rauszuhalten, um mit denen nichts zu tun haben zu müssen. Aber es ist sicherlich nicht immer ein Vorurteil. Der Zöllner konnte nichts vor Gott bringen als seine Sünden. Und uns geht es genauso. Wir können nichts vor Gott bringen als unsere Sünden. Und wenn wir gute Werke getan haben, dann können wir die nicht vor Gott bringen, denn Gott hat sie uns ja gegeben. Gott hat sie ja uns, für uns gewirkt. Das heißt, dann können wir auch nur Dankbarkeit, Dank zu Gott bringen. Es kommt von Gott und wir sollen Gott dankbar dafür sein. Das ist unser Zustand. Und dieser Zustand, der soll uns zum Gebet zu Gott treiben. Und wisst ihr, das ist der Kern des Gebetes. Darum geht es, wenn wir beten. Gebet ist nicht eine religiöse Übung, die wir Christen so tun, um noch bessere Christen zu werden. Sondern Gebet heißt, dass ich zutiefst erkenne, dass ich es nicht schaffen kann alleine. Dass ich Hilfe brauche. Dass ich Gottes Hilfe brauche. Das bedeutet Gebet. Nicht, dass ich noch besser werde, sondern dass ich bekenne, dass ich Gottes Hilfe brauche. Und wenn ich mich so erniedrige, wenn ich diese Erkenntnis habe und mich dann wirklich vor Gott erniedrige, dann werde ich von ihm erhöht. Dann wird er mich stärken, dann wird er mich annehmen, dann wird er mich rechtfertigen. Dann wird er mich beschenken. Das muss unsere Einstellung und das muss auch unser Zeugnis nach außen sein, dass wir aus der Gnade leben. Ich vertraue auf Gott und ich bete zu ihm, nicht weil ich so fromm bin, sondern weil ich ein Sünder bin. Ich hänge an Gott und der Glaube und die Bibel und Jesus sind mir so wichtig, nicht weil ich so gut bin, sondern weil ich so schlecht bin. Das muss unser Zeugnis sein. Und dieses Prinzip, dass die Niedrigen erhöht werden, Prinzip wieder diese Frage, wie komme ich zu Gott, die wird nun auch hier in diesem weiteren Bericht angeschnitten. Vers 15, da steht, sie brachten auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühren sollte. Jesus sollte und Jesus wollte die Kinder und da steht Kleinkinder, also die wurden getragen, die konnten also noch nicht selber gehen, das waren also Babys. Er wollte sie segnen. Vielleicht sogar heilen. Nun, wir denken natürlich aus unserer Sichtweise, hey, das ist doch normal, Kinder sind so niedlich und so wichtig und so lieb und Kinder sollen natürlich zu Jesus kommen und zu Gott, damit er sie segnen kann. Aber damals hatten Kinder nicht diesen Stand. Man mochte sie wohl, sie waren irgendwo wichtig, sie waren ja dafür verantwortlich letztendlich, dass die Familie überlebt. Sie waren wichtig für die Versorgung. Aber solange sie noch Kinder waren, hatten sie keine Bedeutung. Ihnen kam keine Ehre zuteil. Sich mit Kindern zu beschäftigen damals, da gab es Verse, Sprichworte und Weisheiten darüber, das ist einfach nur Zeitverschwendung. Nun, Kinder wurden damals auch unterdrückt. Kinder wurden als Sklaven verkauft, Kinder wurden getötet, Mädchen wurden auf die Straße rausgesetzt, weil sie eben kein Junge geworden sind. Also Kinder hatten keinen hohen Stand in der Gesellschaft. Nun, Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Wir wissen das, wir befinden uns hier im Abschnitt auf der Reise. Jesus geht vom Norden nach Jerusalem zum Kreuz. Und wir wissen, dass Jesus war also drauf und dran, das Reich Gottes zu gründen. Er war auf der wichtigsten Mission, die es überhaupt je gegeben hat. Und er musste sich auf dieser Mission mit allen möglichen Leuten beschäftigen. Er musste Predigten halten und lehren und heilen. Er musste sich auch mit seinen Feinden auseinandersetzen, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und jetzt gerade war er dabei, eine Predigt zu halten. Da konnte er sich doch jetzt nicht mit irgendwelchen Kleinstkindern beschäftigen. Er konnte sich doch jetzt nicht hier unterbrechen lassen, aufhalten lassen. Ja, diese Kinder, die konnten ihn noch nicht mal verstehen. Die konnten sich nicht mit ihm unterhalten. Jesus konnte sie auch nicht füttern. Und sie würden wahrscheinlich ihn bespucken oder ihn mit klebrigen, schmierigen Händen anfassen und irgendwie im Bart rumziehen. Wir sind mitten in einer Predigt. Wir sind mitten auf dem Weg nach Jerusalem zum Kreuz. Die Kinder, ist ja schön und gut, aber kommt, schafft ihr irgendwie den Kindergottesdienst, wir müssen mit Jesus nach Jerusalem gehen. Was soll das Ganze? Als das die Jünger sahen, fuhren sie an. Das war absolut normal. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Im Reich Gottes gelten andere Maßstäbe als in dieser Welt, auch als in der religiösen Welt. Ja, Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Er war auf dem Weg, das Reich Gottes zu bringen. Und ja, dieser Auftrag war der wichtigste Auftrag, den es je gegeben hat. Aber die Jünger mussten endlich begreifen, worum es in diesem Reich ging. Sie mussten verstehen, wer überhaupt in dieses Reich kommen konnte. Sie mussten begreifen, für wen Jesus dieses Reich brachte. Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Für die gehe ich nach Jerusalem. Gerade für die, die nichts gelten, die ganz unten oder außerhalb der Gesellschaft stehen, die unterdrückt werden. Gerade aus ihnen wird das Reich Gottes gebaut, weil gerade an diesen Menschen die Macht und die Gnade Gottes am deutlichsten wird. Gott ist in den Schwachen mächtig. Warum? Weil gerade an den Schwachen deutlich wird, wie groß und wie stark Gott ist. Christus ist gekommen, um Sünder, um Verlorene zu retten, weil gerade an ihnen deutlich wird, dass sie aus Gnade gerettet werden und nicht durch ihre eigene Leistung. Und Jesus sagt, ihr müsst deshalb in eurer Einstellung wie diese Kinder werden. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Jesus meint hier nicht, dass das Reich Gottes wirklich nur aus Kindern bestehen wird. Nein, es geht ihm darum, dass wir in gewisser Art und Weise wie Kinder, wie Kleinkinder werden sollen. Und was war denn das Besondere an diesen Kindern? Diese Kinder, die waren absolut abhängig von ihren Eltern. Diese Kinder vertrauten auf sie und sie nahmen alles aus ihrer Hand. Ja, ein Kind, ein Kleinkind, das hat vielleicht mal Angst. Aber dann kommt es eben zu seiner Mama oder zu seinem Papa und weiß, der kann alle Probleme lösen. Das verzweifelt nicht. Ein Kleinkind holt sich Schramm und fliegt mal hin. Aber dann kommt es zu Mama und Papa und weiß, die können mir helfen. Die vertrauen auf ihre Eltern. Und zwar ganz und gar. Und sie sind abhängig von ihren Eltern und zwar ganz und gar. Nun, wenn wir an Christus glauben, so sagt die Bibel, dann sind wir Kinder Gottes. Und dann sollen wir genauso wie Kinder völlig auf Gott vertrauen und uns von ihm alles geben lassen. Und Achtung, damit ist nicht gemeint, dass wir unseren Verstand ausschalten sollen und jetzt möglichst wie Kinder naiv werden sollen. Dass wir so ein bisschen frömmelig, dümmlich, so ein bisschen naiv durch die Welt trödeln sollen. Ja, nach dem Motto, zu viel glauben, zu wenig wissen. Nein, wisst ihr, Jesus erteilt diese Lektion seinen Jüngern, damit sie endlich anfangen nachzudenken. Damit sie endlich anfangen zu erkennen. Dieses Gleichnis mit dem Zöllner und dem Pharisäer hat den Jüngern noch nicht gereicht. Die haben es immer noch nicht verstanden. Jetzt kommen die Kinder und Jesus lehrt anhand der Kinder nochmal diese Lektion. Begreift es doch endlich. Denkt endlich mal nach. Erkennt euch vor Gott. Sie sollen Gott und Gottes Maßstäbe und Gottes Heiligkeit und Gottes Gnade erkennen. Und dann sollen sie begreifen, dass sie tatsächlich wie kleine Kinder, wie Kleinstkinder vor Gott sind. Sie können ihm nichts bringen und sie brauchen alles von ihm. Und wisst ihr, darum ist es so schwer und so leicht, zu Gott zu kommen. Es ist so schwer, dass wir das begreifen. Dass wir das wirklich verstehen, dass wir nichts zu Gott bringen können und alles von ihm brauchen. Und es ist so leicht, weil wir alles von Gott bekommen. Weil wir das Reich Gottes bekommen wie kleine Kinder. Wir haben es heute in dem Psalm gehört. So müssen wir beten wie David. Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Liebe Gemeinde, hofft auf den Herrn, hofft auf Christus. Und zwar ganz und gar, wie ein kleines Kind. Nun, die Kinder dienen hier als ein Bild für uns. Aber es geht auch ganz konkret um Kinder. Jesus geht es ganz konkret um Kinder. Er verbrachte Zeit mit Kindern. Wenn wir an Jesus denken und an seine Geschichte und an das Evangelium, dann haben wir meistens das, dass wir Weihnachten feiern, die Krippe und das ist alles ganz nett und süß und dann springen wir sofort zum Kreuz. Für uns existiert also nur das kleine Baby für einen Abend und dann kennen wir nur Jesus, den Gekreuzigten. Nun, Jesus war ein Kleinkind. Jesus war in der Krabbelgruppe. Jesus war im Kindergarten. Jesus war in der Grundschule. Jesus war in der normalen Schule. Jesus war ein Jugendlicher. Jesus ist Mensch geworden. Er hat das Göttliche abgelegt und hat diese Tippeltappeltour durchgemacht. Und Jesus, obwohl wir es gelesen haben, dass er sein Angesicht gerade nach Jerusalem richtete und jetzt nach Jerusalem geht, um dort sein Werk zu vollbringen und sich von nichts abhalten ließ, will sich doch abhalten, nämlich von Kindern. Er ließ sich von ihnen unterbrechen. Und Jesus kennt Kinder. Er kann sich mit ihnen identifizieren. Er war selbst ein Kind. Er weiß, wie es Kindern geht. Und er weiß sogar, wie es Kleinstkindern geht. Und er weiß, wie es Jugendlichen geht. Ich weiß nicht, ihr Jugendlichen, habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Jesus war mal so alt wie ihr. Musste genauso in die Schule gehen, musste genauso lernen, musste zu Hause seinen Eltern gehorchen, musste seine Aufgaben machen, musste zeitig ins Bett gehen. Musste zum Gottesdienst gehen. Und jetzt sagt Jesus uns, lasset die Kinder zu mir kommen. Das bedeutet, unser Auftrag ist es, Kinder zu Jesus zu bringen. Die Jünger dachten, ey, die Kinder, die müssen erstmal erwachsen werden. Die müssen erstmal einen gewissen Stand erreichen. Vielleicht mindestens 13 oder 14. Jesus sagt, lasse die Kinder, lasse die Kleinkinder, lasse die Babys zu mir kommen. Ich will sie segnen. Jesus liebt Kinder und kümmert sich um sie. Damals waren Kinder wenig wert. Das habe ich schon gesagt. Wisst ihr, heute ist es genauso. Kinder werden abgetrieben, Kinder werden misshandelt, Kinder müssen viel, viel Zeit ohne ihre Eltern verbringen. Manche wachsen oder viele wachsen ohne Vater auf oder ohne Mutter auf und demnächst müssen viele mit zwei Vätern oder mit zwei Müttern aufwachsen. Daran wird deutlich, dass Kinder keinen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben. Erst wenn sie Leistung bringen und wenn sie möglichst gut in die Gesellschaft eingepasst sind, dann steigt ihr Wert. Und bis dahin muss alles dafür getan werden, dass sie Leistung bringen können. Also ja, der Staat unterstützt Kinder. Aber wenn man mal genau hinschaut, dann sind das meistens Sachen, die die Ausbildung unterstützen, damit die Kinder leistungsfähig werden. Das unterstützt wird, dass die Kinder geborgen im Kreis ihrer Familie, im Kreis der Gemeinde aufwachsen. Das ist eher selten der Fall. Nein, wir müssen Ausbildungsprogramme fördern, wir müssen Kindergärten fördern, Kinderkrippen fördern, wir müssen Förderungen fördern. Kinder müssen Leistung bringen. Jesus liegen unsere Kinder, nicht die Leistung unserer Kinder, Jesus liegen unsere Kinder am Herzen. Und wenn wir Kinder wirklich wertschätzen, wisst ihr, was wir dann machen müssen mit diesen Kindern? Dann müssen wir sie zu Jesus bringen. Und das gilt uns allen, egal ob ihr Kinder habt oder nicht. Wir alle haben irgendwo mit Kindern zu tun. Und Jesus sagt uns allen, dass wir Kinder zu Jesus bringen sollen. Er gibt uns den Auftrag. Er will sie segnen. Nun, wie können wir Kinder zu Jesus bringen? Wie können wir das machen? Gut, wir haben als erste Möglichkeit natürlich Gottesdienst, Kindergottesdienst, Jungschar, Freizeiten. Wunderbare Möglichkeit, dass wir da unsere Kinder mit hinnehmen oder hinschicken, dass sie dort die Gemeinde kennenlernen, dass sie dort Gottes Wort hören. Ja, in der Jungschar, auf den Freizeiten, dass sie auch in ihrem Alter andere Christen kennenlernen. Das ist unheimlich segensreich. Ein zweiter Punkt, wie wir das machen können, auch sehr, sehr wichtig, vielleicht noch wichtiger, das ist die Hausandacht. Das ist, dass wir mit unseren Kindern zu Hause Andacht machen, dass wir mit ihnen Lieder singen, dass wir mit ihnen beten, dass wir mit ihnen Bibelverse lernen. Und Kinder lernen die Bibelverse sicherlich noch besser, wenn wir tatsächlich mitlernen. Kann man sie auch besser abfragen übrigens. Ein weiterer Punkt ist, dass wir für Kinder beten. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich bete für die Gemeinde, dann habe ich so die ganzen Erwachsenen. Und weil die Erwachsenen sich ausdrücken, weil sie auch erzählen, dann habe ich bei jedem im Prinzip die besonderen Gebetsanliegen. Das ist nicht schlecht. Und dann komme ich zu den Kindern und das kann ich eigentlich in einem Vers abhaken. Und Herr, segne die Kinder und führe sie zu dir. Punkt. Und wenn ich die Kinder frage, wie geht's dir? Ja, gut. Jesus sagt, wir sollen für Kinder beten. Und zwar wirklich für die beten. Und wenn ich für die beten will, dann muss ich sie natürlich kennen. Dann muss ich wissen, was ist denn wichtig für sie. Ja, wichtig für sie ist es, dass sie zu Jesus kommen. Betet für unsere Kinder. Ein weiterer Punkt ist, wir sollen die Kinder segnen. Auch wir dürfen ja Segen, Gottes Segen weitergeben. Zum Beispiel am Ende vom Kindergottesdienst, wo wir auch den Segen den Kindern zusprechen können. Ja, das ist nicht eine Sache, dass wir hier Gottesdienst feiern und am Ende kommt der Segen für alle. Die Kinder stehen gerade unter dem Segen Gottes. Und ich komme noch ein Punkt noch, wie wir Kinder zu Jesus bringen können. Und ich denke, das ist mit das Wichtigste. Das beinhaltet die anderen, indem wir ein gutes Vorbild sind. Und dann merken wir, das geht uns alle an, ob wir Kinder haben oder nicht. Indem wir ein gutes Vorbild sind. Jesus sagt, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind. Wir selbst müssen wie ein Kind das Reich Gottes annehmen. Und so bringen wir Kinder zu Jesus, weil sie nämlich auf uns schauen, weil sie von uns lernen, weil sie das von uns auch lernen und erkennen müssen. Wie sollen unsere Kinder auf Gott vertrauen, wenn wir uns den ganzen Tag mit Sorgen beschäftigen? Wie wird das, wie wird das, wie machen wir das mit dem Geld, wie machen wir das mit der Wohnung, das Auto, die Schule, ach, und du machst mir auch so viele Sorgen, mein Kind, so wie was du heute schon wieder gemacht hast. Wie sollen unsere Kinder lernen, auf Gott zu vertrauen? Wie sollen unsere Kinder lernen, zu Gott zu beten, wenn wir niemals laut beten? Wenn wir nicht mit den Kindern beten? Wie sollen unsere Kinder gerne Bibel lesen und daran glauben, wenn wir es nicht tun? Gerade, dass wir den Kindern das Wort Gottes nahebringen. Wir haben heute in der Lesung gehört, diese unheimlich wichtige Stelle im 5. Buch Mose. Da fasst Gott das ganze Gesetz, das ganze Gebot, ja, die Hauptbotschaft zusammen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Gott ist Gott. Gott ist unser Herr, Gott ist unser Retter. Was soll das Volk mit dieser Botschaft machen? Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du in zu deinem Herzen nehmen. Also das ist die Botschaft und du sollst sie glauben. Und was kommt jetzt als nächstes? An dieser wichtigsten Stelle, im wichtigsten Buch im Alten Testament. Die Kinder. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, wenn du unterwegs bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand. Und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. 24 Stunden am Tag, früh, mittags, abends, bei jeder Gelegenheit sollst du das Wort Gottes selber haben und lesen und meditieren und sollst es weitergeben an deine Kinder, damit deine Kinder das ergreifen können. Das ist nicht nur wichtig für uns, dass wir mit dem Wort Gottes viel umgehen, sondern das ist wichtig für unsere Kinder. Dass sie sehen, dass unser Leben wirklich durch dieses Wort geprägt ist. Wie sollen unsere Kinder Jesus kennenlernen und ihn lieben lernen und von ihm schwärmen und auf ihn vertrauen und zu ihm beten, wenn wir es nicht tun? Wie sollen unsere Kinder ihr ganzes Leben diesem Jesus anvertrauen, wenn wir es nicht tun? Nun, vielleicht tust du es ja. Ich hoffe, dass du es tust. Aber vielleicht merkt es keiner. Vielleicht überwiegen die Sorgen in unserem Leben unser Gottvertrauen. Vielleicht überwiegt der Zweifel unsere Zuversicht. Vielleicht überwiegt der Streit bei uns zu Hause den Frieden, den wir von Gott bekommen haben. Vielleicht überwiegt mein Medienkonsum meine stille Zeit. Vielleicht überwiegen die Telefonate, die ich den ganzen Tag führe, die Gebete, die ich zu Gott habe. Ja, wir wollen vertrauen, aber es ist so wenig dann zu spüren. Und die Kinder, die schauen auf uns und die lernen von uns und die machen uns alles nach. Ich sehe das bei meinem Sohn, der ist noch so klein. Was ich auch mache zu Hause, er will genau das Gleiche tun. Ich schraube ein Bett zusammen, aber bis ins Detail. Er sucht sich genau die Schraube raus und will sie genau an diese Stelle in das Loch stecken. Wir wollen eine Blume umpflanzen, er holt die Erde von dort und muss sie nach da tragen, um diese Blume zu machen. Bis ins Detail schauen die Kinder auf uns und machen uns das nach. Wenn wir uns sorgen und wenn wir viel Fernsehen gucken und wenn wir uns viel streiten, werden die Kinder das auch tun. Ja, der Johannes, mein Sohn, der spielt gerne telefonieren mit irgendwas. Und was macht er dann mit dem Telefon? Der schreit dort rein. Der schimpft die Leute aus, die am anderen Ende sind. Ich frage mich mal, von wem hat er das? Ja, keine Ahnung. Vielleicht schreie ich zu viel ins Telefon. Wenn wir unsere Kinder zu Jesus bringen wollen, dann müssen wir selbst zu Jesus gehen. Dann müssen wir Jesus selbst an erster Stelle haben. Dann müssen wir unsere Zuflucht bei ihm machen. Dann muss er wirklich unser größter Schatz werden. Das muss man nach außen hin merken. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Jesus sagt, wir müssen selber zu Kindern werden. Das Wichtigste für ein Kleinkind sind seine Eltern. Das Wichtigste für einen Christen muss Gott sein. Und das wird in der nächsten Geschichte nochmal unterstrichen. Auch diese Geschichte ist ja sehr bekannt. Und Jesus sagt diesem reichen, frommen Mann, der fragt, ja, wie kann ich denn das ewige Leben bekommen? Er sagt ihm zusammengefasst, verlass dich nicht auf deine guten Werke. Und verlass dich auch nicht auf dein vieles Geld. Verlass dich auf mich. Nicht deine guten Werke und auch nicht dein Geld, sondern ich gebe dir Leben. Das macht doch Sinn. Wenn ich ewiges Leben haben möchte, dann muss ich mich auf den verlassen, der mir das Leben gibt. Und nicht auf irgendetwas anderes. Auch nicht darauf, dass ich christlich lebe. Nun, warum ist das so? Warum ist der Demütige der, der gerecht gesprochen wird? Warum sind es die Niedrigen, die in das Reich Gottes kommen? Warum sind es die, die Jesus nachfolgen, die das ewige Leben bekommen? Weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist, auf dem Weg zum Kreuz. Weil er sein Leben für dein Leben gibt. Weil er sich selbst erniedrigt, damit du erhöht wirst. Weil er sich selber für schuldig erklären lassen wird, damit wir erhöht werden und gerecht gesprochen werden. Und weil er dir das alles aus Gnaden schenkt und nicht, weil du es verdient hast. Zusammengefasst, weil es um Jesus geht. Versteht ihr, es geht auch in deiner Errettung um Jesus. Irgendwo spielst du schon eine Rolle, aber es geht hauptsächlich um Jesus. Das müssen wir verstehen. Und das bedeutet, dass wir uns erniedrigen. Es geht um Jesus, es geht um Gott. Das hat der Zöllner begriffen. Der ist nicht bei sich dann hängen geblieben. Er hat gemerkt, es geht um Gott. Und wisst ihr, das können unsere kleinen Kinder schon begreifen. Und das müssen wir auch begreifen. Und das müssen wir glauben. Und das müssen wir leben. Ich will uns zum Schluss ein paar Verse aus dem Epheserbrief vorlesen, wo Paulus das nochmal deutlich macht. Epheser 1 ab Vers 7. In ihm, also in Christus, sagt Paulus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden. Damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zur Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Es geht um Jesus. Die Frage war heute, wie komme ich zu Gott? Durch Jesus. Es geht um Jesus. Amen. Lasst uns jetzt gemeinsam das Lied singen.